Moin Moin Logistik, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sitra Podcast. Wir freuen uns über viel positives Feedback zu unserer letzten Sendung mit Gunter Mengers vom VEK. Danke für eure Mails an podcast@sitra-spedition.de. Heute reden wir über einen wichtigen Aspekt der Digitalisierung. Wie schaffe ich mehr Nutzen oder weniger Aufwand für meinen Kunden? Dabei stellen wir euch anhand unseres Live-Portals eine Möglichkeit dazu dar. Wir lüften die Blackbox-Spedition und zeigen, wie transparente Logistik funktionieren kann. Aber bevor wir in Medias Res gehen, begrüße ich Alex und Marc an dem Mikrofon. Moin ihr zwei.
Ja, moin.
Moin, moin.
Für alle, die Marc noch nicht kennen, er ist der Neue in unserem Projektbereich und unterstützt die digitale Transformation bei der Sitra. Mehr Details gibt es demnächst in einem eigenen Sitra Insight. Und Alex ist uns heute zugeschaltet aus dem Homeoffice. Wir versuchen es heute mal nicht per Telefon im Podcast zu sein, sondern per Videoübertragung.
Ja, und ich glaube, wenn ich das von richtig verstanden habe, funktioniert das auch ganz gut. Es freut natürlich, dass wir da jetzt auch noch mehr Flexibilität bekommen haben. Ja, auch ein ganz wichtiger Schritt heute. Wie schafft man das irgendwie remote zu arbeiten? Für viele ein ganz wichtiger Teil der digitalen Transformation. Und wir schaffen es selbst in diesem digitalen Format jetzt, glaube ich, nochmal einen nächsten Step zu gehen und uns sogar da von der räumlichen Beschränkung zu lösen. Aber was bedeutet eigentlich digitale Transformation für euch beide so im Alter? Vielleicht fangen wir mit Marc an.
Ja, ich sag mal so, die digitale Transformation umgibt uns alle. Es ist ein Prozess, der einfach nicht mehr aufzuhalten ist und auch elementar für unsere Entwicklung ist. Es ist gleichzusetzen mit der industriellen Revolution, sage ich immer. Das hat früher einfach alles nicht nur in der unternehmerischen Hinsicht in der Wirtschaft verändert, sondern auch die Menschen, wie die Leute sich, wie die sie ihren Tag geplant und ihre Arbeit verrichtet haben. Und so ist es heute mit der Digitalisierung auch. Ich meine, ich stehe morgens auf, ich werde durch mein Handy geweckt. Ich habe überhaupt keinen Wecker mehr. Und wenn mein Handy mich weckt, dann dauert es keine 5 Minuten, dann höre ich die Nachrichten auch über mein Handy. Wenn ich mich fertig gemacht habe, gucke ich auf mein Handy und gucke, wann der nächste Bus und der nächste Zug fährt. Es ist alles digital geworden und es wird alles noch viel, viel mehr digitaler. Und das ist eine super Entwicklung, die uns alle auf jeden Fall wesentlich flexibler in unserem Tun macht.
Ich glaube, dass die digitale Transformation immer das ist, was man daraus macht. Man muss sich ein bisschen davor hüten. Eins meiner Lieblingszitate zu dem Thema stammt von Martin Buber. Der ist österreichischer Philosoph gewesen mit jüdischen Wurzeln. Der hat mal gesagt, man kann nicht etwas ändern, ohne alles zu ändern. Und das beschreibt so ein bisschen den Geist der Digitalisierung. Man fängt an, eine Technologie einzuführen, ob das jetzt ein Smartphone ist oder man fängt an, Prozesse umzustellen oder so. Und das zieht immer ganz viel nach sich. Das strahlt in so ziemlich alle Bereiche aus. Und da muss man natürlich auch sehr bewusst mit umgehen, weil diese ubiquitäre Erreichbarkeit, ne, diese Allgegenwärtigkeit von Informationen und dass ich prinzipiell über, wenn man es nennen möchte, soziale Medien halt auch immer präsent bin, ist ja die Frage, muss das so sein oder sollten wir vielleicht da auch so ein bisschen differenzieren, weil ich habe halt festgestellt, dass eigentlich braucht es diese universelle Erreichbarkeit nicht, die ist eigentlich durchs Telefon schon gegeben, wenn es wirklich dringend ist, kann man immer noch telefonieren, deswegen witzig, dass du das mit dem Wecker sagst, ich habe mir jetzt diese Woche einen Wecker gekauft, weil ich mein Handy nicht mehr mit ins Schlafzimmer nehme, sondern das bleibt schön im Flur liegen und ich werde jetzt wieder von einem analogen Wecker geweckt und irgendwie ganz cool. Ich musste erst mich auseinandersetzen, wie das eigentlich funktioniert, wie man den so fertig macht und aufzieht und so. Hat jetzt die Woche ganz gut geklappt, habe nicht verpennt. Aber das ist halt so digitale Transformation. Es bietet fast alle Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass wir dadurch dem Utopia ein Stück näher kommen. Wir werden es wahrscheinlich dadurch nicht erreichen, aber ich glaube, dass wir die Arbeitsumfelder verbessern können. Ich glaube, dass wir die Art auch die Güte unserer Leistungserstellung dadurch verbessern können. Ich glaube, dass wir viele Probleme, die seit Jahrzehnten bestehen, dadurch verbessern können oder lösen können. Aber ich glaube halt auch, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen im Umgang mit Technologie. Wir können das alles noch gar nicht abschätzen. Was macht das eigentlich mit uns als Menschen, mit uns als Gesellschaft? Dinge, die so passieren, die wirken auf den ersten Moment ganz toll. Aber wir wissen da halt nicht, wie sich das langfristig entwickelt. Deswegen da halt alle immer sehr gewahr bleiben. Das ist so ein bisschen mein Denken dazu. Ich bin Digitalisierungsenthusiast, ne? Deswegen auch haben wir den Podcast und ich glaube, das hat man auch schon immer gehört. Ich bin davon sehr überzeugt. Aber wir müssen halt auch immer sehr, sehr, sehr umsichtig damit umgehen. Wie nutzt ihr digitale Technik ansonsten im Alltag? Da ist ja das große Gespräch. Wir hatten ja hier Marcel mal in einer Sendung, wo der ja mit Tränen des Glücks von seinem Smart Home Gadgets da irgendwie berichtet hat. Ist das bei euch auch so? Bei dir, Marc, bist du Smart Home Anhänger?
Ja, ich bin schon so ein kleiner Nerd. Ich habe jetzt nicht viele Smart Home Elemente bei mir zu Hause installiert. Aber ich habe dann doch eine Heizungssteuerung, die ich programmieren kann, dass sie tagsüber nicht läuft, wenn ich nicht zu Hause bin, und dass sie dann abends, sobald ich wieder reinkomme oder kurz bevor ich reinkomme, dann wieder aufgeheizt hat. Also im Sommer ist es natürlich auch hinfällig, aber im Winter ist es ein Riesenvorteil für mich, weil ich natürlich auch Heizkosten dadurch spare.
Ja, Alex, bei dir sieht man jetzt auch eine analoge Uhr im Hintergrund, das finde ich cool.
Ja, tatsächlich habe ich hier noch so einen schönen kleinen Reisewecker noch stehen, wobei... ja, ob man ihn wirklich braucht, ist auch die Frage. Also ich finde es einfach als Deko-Element, finde ich irgendwie analoge Uhren schöner als digitale Uhren, aber das ist wahrscheinlich einfach so ein kleiner, ja, weiß ich nicht, einfach so eine Vorliebe irgendwie. Ich finde irgendwie so Ziffernblätter schön. Ich trage persönlich auch lieber analoge Uhren am Handgelenk als Smartwatches. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach mehr eine Frage der Ästhetik der Uhr an sich, als so, dass ich mich jetzt irgendwie dem Digitalen da verwehre. So, ja, in einer Mietwohnung ist das jetzt schwierig, so mit eigenen Heizkörpern. Ich habe da jetzt nichts Programmierbares, aber ich muss sagen, also würde man jetzt ein Haus kaufen oder ein Haus bauen, wäre das auch so ein Thema, wo man, glaube ich, eine Menge noch optimieren kann, gerade wenn es darum geht, irgendwie hier Ressourcen zu sparen in der Form. Finde ich das einen ganz, ganz großartigen Weg. Nee, ich merke das im Moment, im Alltag wieder ganz stark, natürlich so über die Uni, übers Lernen, dass wir jetzt in der Corona-Zeit da hervorragende Webinare wieder angeboten bekommen. Das soll jetzt eigentlich so eine Hybridlösung werden, und da bin ich eigentlich auch ein Anhänger von, weil man muss nicht unbedingt sich in der Hochschule aufhalten, um eben diese Inhalte präsentiert zu bekommen, mit den Schwächen, die natürlich dazugehören. Deswegen glaube ich, dass immer so ein Mix ganz wichtig ist, ne? Aber auch, bin jetzt auch über ganze Vorlesungsreihen gestolpert, die jetzt in den letzten Monaten dann auch bei YouTube nachträglich hochgeladen wurden. Ganz tolle Webinare, die man dann verfolgen kann. Und das ist, ja, das ist wirklich, wirklich fantastisch, dass man da so viel Wissen eigentlich den Zugang hat. Finde ich eine ganz tolle Möglichkeit, Technik im Alltag zu nutzen.
Es gibt da viele spannende Möglichkeiten, glaube ich. Aber wie hat das denn in der Sitra angefangen? Ich meine, ihr seid da jetzt auch weit vorne dabei und versucht da immer am Ball zu bleiben.
Ja, du gehörst jetzt dazu, du darfst jetzt sagen, wir sind ja weit vorne dabei, wenn du das immer noch so siehst. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ja, ob wir weit vorne dabei sind, boah, wüsste ich gar nicht. Das ist halt immer so schwer, weil du kannst die Digitalisierung in Unternehmen schwer miteinander vergleichen. Man kann natürlich sagen, modernes TMS, ja, nein. Moderne Unternehmenskultur, ja, was ist das denn? Also da wird es dann halt schon schwierig. Ich glaube schon, dass wir in den letzten Jahren vieles richtig gemacht haben. Grundsätzlich begann das bei uns vor einigen Jahren durch, ja, eigentlich so ein bisschen Zufall. Man hat nämlich irgendwie festgestellt, dass unser Archiv, was unten hinten im Lager ist, ja, der einzige Ort war, wo wir halt alte Akten aufbewahrt haben. Und das heißt, er brauchte ein Disponent irgendwie Informationen aus einer alten Akte oder jemand aus der Buchhaltung. Dann musste der halt ein oder zwei Stockwerke runterlaufen, einmal um das Gebäude rum, hinten ins Lager reingehen, dann die Akte raussuchen, dann wieder nach oben an den Arbeitsplatz, dann die Sachen einscannen, die er irgendwie brauchte, dann das wieder einpacken, dann wieder zwei Stockwerke oder ein Stockwerk runter, einmal ums Gebäude rum und die Akte wieder wegsortieren. Das war natürlich mega aufwendig, und dann hat man dann also irgendwann auch gesagt, komm, lass uns das doch bitte gleich digitalisieren, wenn die Akte abgeschlossen ist, ne? Dann wird das alles sauber abgescannt und dann haben wir halt ein digitales Archiv und dann sparen wir uns einfach diese Wege. Das macht schon Sinn. Das war aber nicht eingebettet in eine Digitalisierungsstrategie, sondern das war halt einfach getrieben von Faulheit und wo man gedacht hat, das kriegen wir irgendwie vielleicht auch aufwandsärmer hin. Und damit begann aber so rückblickend eigentlich die Digitalisierung, weil wir dann festgestellt haben, oh, das ist ja gut, das hat sich ja gelohnt. Das haben alle ja dann auch irgendwie, ich möchte nicht sagen gefeiert, aber sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Und dann begann man halt, dass man dann überlegt hat, okay, was können wir noch, wo können wir uns das Leben einfacher machen? Da haben wir gar nicht über Digitalisierung gesprochen, sondern es ging eigentlich nur darum, Mensch, wo arbeiten wir zu aufwendig? Wo sind so Dinge, die wir vielleicht ein bisschen einfacher handhaben können? Und dann ging es irgendwann so los, dass man sich dann mit diesen Themen eindeutiger beschäftigt hat, ne? Dann war man halt im Bereich Lean Management, dann war man halt auch ratzfatz beim Thema Digitalisierung, weil man dann gesehen hat, okay, das ist ja eigentlich eine Philosophie, das ist ja eine Art und Weise, wie man ein Unternehmen ausrichtet. okay, das ist cool, das passt auch zu uns. Das ist auch etwas, was in unserer Unternehmensphase gerade gut reinpasst, weil wir ja sowieso so ein bisschen aus der Gründerzeit raus waren, ne? Waren damals dann, so 17, 18 Jahre alt und dann fängt es halt an, okay, jetzt musst du mal irgendwie schauen, wie sollen die nächsten 18 Jahre werden, ne? Und das passte für uns halt einfach gut. So, und dann baute sich das so nach und nach auf. Man probierte denn viel aus, weil es gab ja, wie es auch heute, keine vorgefertigten Lösungen. Und man hat dann einfach geschaut. Wir haben es immer im kleinen Kreis entweder neue Programme beziehungsweise vielleicht auch neue Hardware ausprobiert. Und wenn wir dann gesehen haben, funktioniert im kleinen Kreis, dann wurde das immer ausgerollt. Und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Da war ich in den ersten Jahren so ein bisschen der Vorreiter. Wenn ich irgendwas gesehen habe, wo ich gedacht habe, oh, das würde die Arbeit vielleicht vereinfachen, dann habe ich das damit ausprobiert. Wenn ich dann festgestellt habe, super. Dann haben wir das halt ausgeweitet auf den Führungskreis. Die waren natürlich sehr kritisch dabei. Und wenn die auch gesagt haben, nee, aber das ist wirklich was Cooles, dann wurde es immer auf die ganze Firma ausgeweitet. Und das ist etwas, wo ich denke, das war schon ganz gut.
Ist also auch als Optimierungsmaßnahme gestartet. Gibt es denn irgendwas, was ihr vielleicht rückblickend anders machen würdet, als ihr es eigentlich getan habt?
Also ich kann ja für meine Zeit, wo ich das quasi hauptsächlich verantwortet habe, mal beantworten und dann kann ja Alex vielleicht auch mal was sagen, was er so rückwirkend sagen würde aus den letzten 2 Jahren, 3 Jahren, was so sein Blick darauf sagt. Ich glaube, wir hätten uns mit dem heutigen Wissen würde ich sagen, ja, wir hätten einiges anders machen müssen. Nach dieser Einführung vom Archiv hätten wir erstmal umfassender an den Prozessen arbeiten müssen, weil wir immer noch weiterhin so gearbeitet haben wie vorher und diese Prozesse, weil man da auch Angst hat, so ein bisschen das anzufassen, weil das ist gewachsen seit Jahren, ne? Das funktioniert ja so und man hat den immer im Kopf so, ja, never touch a running system, so, ne? Und ja, da hat man so Vorbehalte und am Ende ist es aber so, dass gerade da drin ein ganz großes Potenzial liegt, indem man diese Prozesse anschaut. Ich glaube, rückwirkend damit kann man am Anfang deutlich schneller in diesen Transformationsrhythmus kommen in diese Weiterentwicklung, indem man sich am Anfang mal Prozesse anguckt und mal alles in Frage stellt. So. Und dann überlegt, okay, wo kann ich, sagen wir mal, prozessual was besser machen, wo kann ich Abläufe verbessern und wo kann ich vielleicht auch durch neue technische Möglichkeiten Dinge verbessern oder mehr Service anbieten oder. Ne? Aber da ist das so, glaube ich, das lebt aus dem Prozess heraus. Ne? Also wirklich sich auf diese Leistungserstellung konzentrieren und da halt Dinge in Frage stellen. Ne? Was kann ich besser machen und was fehlt uns eigentlich noch? Was können wir vielleicht heute noch zusätzlich liefern, was wir vielleicht vor 10 Jahren noch nicht konnten? Wie siehst du das, Alex?
Ja, im Prinzip ähnlich. Also gerade das Thema Prozesse ist eben ein ganz, ganz wesentlicher Teil, der natürlich bei uns auch in der Anfangsphase wahrscheinlich sehr viel einfacher gemacht hätte, als es dann so um das Thema Transportmanagementsystem ging. Also sich darüber wirklich im Klaren zu sein, ist, glaube ich, ein guter erster Schritt. Man hat natürlich diese gewachsenen Prozesse auch so durch Ausprobieren, durch Feedback von den Mitarbeitern auch wieder zurückbekommen. Das geht. Das ist ja dann letztendlich auch der Weg, den wir so dann gegangen sind, eben in enger Zusammenarbeit mit den einzelnen Teamleitern und Leuten so aus den verschiedenen operativen Bereichen dann nachher so ein neues System aufzubauen, darüber auch schon viele Arbeitsabläufe zu optimieren, indem wir dann eben diese neuen Funktionen genutzt haben, wie zum Beispiel jetzt, dass es ja überhaupt keine Papierakten mehr gibt, sondern eben alles direkt im System abgespeichert wird. Dadurch hat man ganz automatisch einige Verbesserungen geschafft, das muss man auch sagen, die kamen dann einfach mit der Software an sich. Aber natürlich ist es so, wenn man die Möglichkeit hat, vorher sich schon um die Prozesse zu kümmern, wenn man vorher schon genau weiß und vielleicht auch ein Stück weit dokumentiert hat, was man eigentlich genau macht, dann ist das natürlich eine gute Grundlage, um so eine Projektplanung dann auch reinzugehen. Ich glaube, wir wollten gleich sowieso noch mal stärker auf das Thema TMS dann eingehen, aber da das jetzt so mein Hauptthema war, würde ich das jetzt einfach eben schon vorweggreifen. So.
Das war meine Frage. Ich wollte fragen, wie führt man am besten TMS ein? Was waren so die großen Erkenntnisse für dich?
Ja, also das ist eben so genau ein Punkt, ne, den man anders machen würde. Man sollte sich, glaube ich, vorher sehr gut um das Thema Prozesse erstmal kümmern, um dann zu wissen, worauf müssen wir eigentlich reagieren. Das erleichtert dann die Planung. Ne? Und dann ist Planung eben auch das nächste Stichwort, was einen ganz wesentlichen Teil angeht. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie man so ein Projekt aufbaut, ne, einen ganz wichtigen Einfluss darauf hat, wie nachher das Projekt an und für sich ablaufen wird und ob es erfolgreich ist. Also man sagt ja auch immer so schön, so Verlierer kennt man am Start und Gewinner auch. Und das ist bei Projekten auch ganz oft so. Also schon der Ansatz eines Projektes, wie man es angeht, macht nachher einen großen Unterschied. Ne? Das eine war natürlich dann personell da rein zu investieren, also wirklich jemanden darauf hauptsächlich anzusetzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist gerade jetzt auch ein Ratschlag natürlich für kleinere Unternehmen. Man wird es nicht irgendwie als Geschäftsführer nebenher schaffen. Das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Dafür ist es zu umfangreich. Dafür sind die Tagesaufgaben auch zu wichtig und häufig auch zu dringend, sodass sie einfach den Raum einnehmen, den man bräuchte, um sich intensiv mit neuer Software zu befassen, vor allem von der Größenordnung. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Sich mit den Prozessen beschäftigen, das richtige Setting für so ein Projekt wählen, also gerne auch versuchen, wo es geht, ein bisschen agil vorzugehen, ja, oder ganz engen Austausch in Feedbackschleifen mit den operativen Teams zu arbeiten und es dann Stück für Stück aufzubauen, sich dabei auch nicht hetzen zu lassen. Aber man wird dadurch schneller vorankommen, als wenn man versucht, es auf den ersten, also mit dem einen großen Wurf gleich den Treffer zu landen. Und das Letzte ist eben dann Leute dafür verantwortlich machen und da dann auch personelle Ressourcen speziell rein investieren, weil so etwas wahnsinnig zeitaufwendig ist.
Für viele ist das ja immer so ein großes Thema Onboarding, ne? Also Mitarbeiter für so Aspekte des Wandels zu begeistern und zu motivieren. Hast du da vielleicht nochmal so einen Tipp für unsere Hörer, wenn es jetzt darum geht, ein TMS einzuführen oder eine neue Programmstruktur, wie auch immer? Was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben, so aus deiner Erfahrung aus dem letzten Jahr heraus?
Was sich bei uns, glaube ich, unheimlich bewährt hat, ist, dass man von vornherein versucht hat, mehrere Kanäle zu nutzen, um Informationen zur Verfügung zu stellen. Also was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wir Erklärvideos produziert haben. Vielleicht muss man im Nachhinein sagen, das ist vielleicht noch eine Sache, die ich im Nachhinein anders machen würde. Man hätte den ganzen Prozess auf so eine Weise auch noch transparenter machen können. Man hätte vielleicht noch früher damit anfangen können, zu sagen, okay, gucken, was ist das für ein Programm, was kann es eigentlich, hätte schon mal kleine Videos vielleicht machen können, um den Vorgang im Projekt so ein bisschen zu begleiten und die Mitarbeiter dort auf dem Laufenden zu halten. Das haben wir natürlich durch persönlichen Austausch auch ein Stück weit geschafft. Natürlich kam ja auch so auf dem kurzen Dienstweg, so am Rande in irgendwelchen Gesprächen oder mal irgendwie auf dem Bierfeierabend so die Frage, und wie läuft so, Alex, und dann erzählt man natürlich, ja, im Moment bin ich an dem und dem Thema dann dran und warte hier und da noch auf Feedback und da sind wir im Moment am Entwickeln, als nächstes kommt dies und jenes. Natürlich passiert das, aber ich glaube, man hätte das systematisch angehen können, weil viele eine recht lange Zeit brauchen, sich an Dinge zu gewöhnen. Ansonsten kommt nachher ein relativ starker Schock, den bei uns alle recht gut verkraftet haben, weil er dann nachher auch so ein bisschen, weil das ganze Thema dann ja auch zeitlich so ein bisschen drängend wurde, der kam dann trotzdem. Ich glaube, dass selten eine Teamkultur, zumindest vor 2 Jahren waren wir, glaube ich, noch nicht so weit, dass solche Videos intensiv genutzt werden. Und ich glaube, dass wir da jetzt auf einem besseren Weg sind und das auch ein bisschen gelernt haben, wie wichtig das ist, auch als Mitarbeiter sich selbst zu informieren, dass es sich lohnt, sich selbst zu informieren, solche Angebote anzunehmen, um dann nicht überrumpelt zu werden, damit der Schock einfach nicht so groß ist in dem Moment. Und für viele war er sehr groß. Aber durch die Schulung, die wir vorher gemacht haben, durch die Zeit, die wir uns genommen haben, und natürlich dann auch das Coaching und die Unterstützung in dem Moment, als die Einführung dann kam, also die ersten Tage habe ich unten mit in der Dispo gesessen, um einfach direkt vor Ort Probleme zu klären, ein Ansprechpartner zu sein. Saß dann, glaube ich, in der Containerabteilung dann am Surface an einem Platz, wo ich mich angedockt habe, um einfach nochmal die Distanz ein bisschen zu verkürzen, damit man einfach direkt mal rüberrufen und fragen konnte. Und ich glaube, auch das hat sich bewährt. Also dann präsent sein und dort unterstützen, weil es eben nie einfach ist für Teams. Also ein guter First-Level-Support ist, glaube ich, dann in diesen ersten Wochen und Monaten unheimlich wichtig, auch um das dann abzufedern. Und das hat sich bewährt. Also eine Kombination aus persönlichem Coaching und digitalen Möglichkeiten, Leute auf dem Laufenden zu halten. Also Erklärvideos sind da, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, einen persönlichen Kontakt zu haben und gleichzeitig eine Flexibilität darzustellen, dass jeder sich das dann angucken kann, wenn es ihm irgendwie in den Kram passt.
Ja, ihr habt das Live-Portal schon angesprochen. Mit der einfachen Softwareinstallation ist es da wahrscheinlich nicht gemacht. Also ich schätze, das Onboarding an sich ist ein guter Punkt, aber wie wurde es denn auch von den Kunden aufgenommen? Wie war das Feedback?
Also was ich bisher mitbekommen habe, war das Feedback insgesamt sehr positiv, weil es schon etwas ist, was irgendwie in seiner Art ja nicht komplett neu war, aber wahrscheinlich die Tatsache, dass wir es eingeführt haben in unserer Situation als Spedition, das ist wahrscheinlich neu. Also ich sag mal, dass man Sendungstracking hat, ist ja jetzt nichts Besonderes mehr, wenn man als Industriekunde irgendwie einen großen Seefrachtspediteur hat. Natürlich haben andere große Firmen dort schon vor Jahren sind sie mit sowas an den Start gegangen. Ja, im privaten Bereich kennen wir sowas von DHL mit einer Sendungsverfolgung ja auch im Breiten, schon in der breiten Masse. Und insofern war das jetzt eben keine komplette Neuerung, aber ich glaube, dass man in der Speditionswelt bei uns etwas hat, das ist dann doch ein neuer Anwendungsbereich, wo es so etwas bisher noch nicht häufig gibt.
Und ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie wir das Thema gedacht haben und auch jetzt noch denken, ist ja auch anders. Es geht ja da in dem Live-Portal nicht darum, nicht nur darum, irgendwie den Standort meines Containers oder meiner Teilladung irgendwie zu sehen oder eine automatische ETA zu aufgezeigt zu bekommen, sondern es geht ja darum, dass wir Transparenz schaffen wollten. Und das Live-Portal steht genau dafür. Das Live-Portal ist nichts anderes als ein direkter Zugang in unser Transportmanagement-System. Das heißt, der Kunde hat auf einem Klick alle Informationen, die auch wir besitzen. Er weiß, wann, wo, wie geladen wurde. Er weiß, wo das Auto gerade ist, und zusätzlich gibt es aber auch noch Datenauswertungen dazu. Das heißt, er kriegt halt auf einem Dashboard präsentiert, wie sind eigentlich so die durchschnittlichen Wartezeiten bei den einzelnen Lade- und Entladestellen. Ne? Wie ist so die Pünktlichkeit? Wie entwickelt sich das gegenseitige Geschäft? Wie ist so ein bisschen die Konversionsrate? Ne? Weil das sind ja alles so Themen, die wir zwar für uns tracken und wo wir auch eine ganze Menge Mehrwert draus generieren aus der Arbeit mit den Daten, aber das sind alles Daten, die dem Kunden nicht zur Verfügung stehen, die aber für ihn wichtig sind. Wenn wir mal schauen, so in den letzten Jahren, wenn ich mit Kunden gesprochen habe, was immer ein riesengroßes Thema war, ist natürlich, ja, Frachten sind überall zu teuer. Ne? Die ganze Logistik erzählt sich immer gegenseitig, wie teuer wir denn alle so sind. Aber es geht gar nicht darum, dass wir so teuer sind, sondern wir haben kein Kostenproblem in der Logistik, sondern wir haben ein Effizienzproblem. Wir müssen zusehen, dass die Ressourcen, die wir nutzen, ob das jetzt LKWs sind, ob das jetzt Laderampen sind, die müssen effizienter genutzt werden. Und da müssen wir eigentlich dran gehen, weil Preise sind nur Symptome. Kriegen wir das hin, die Ursache zu bekämpfen, ne, dann wird auch das Symptom weggehen. Das heißt, wollen wir günstiger transportieren, müssen wir schauen, was wir dafür machen müssen. Und es ist halt nicht damit getan, immer nur billigere Arbeitskräfte einzustellen. Also irgendwie die ganze EU-Osterweiterung hat natürlich dafür gesorgt, dass Preise ja eher runtergingen, nicht gestiegen sind. Ich habe letztens mit einem Kunden gesprochen, der hat mir erzählt, dass er immer noch kalkuliert mit einem Datenblatt, das 15 Jahre alt ist. Muss man sich ja mal fragen, wie kann das denn sein? Ne? Alles andere ist teurer geworden auf der Welt, aber die Frachtpreise werden immer noch so kalkuliert wie für 15 Jahren. Ob man sich da als Branche so einen Gefallen tut, sollte man vielleicht an einer anderen Stelle mal besprechen. Aber Fakt ist ja, dass wir immer einer Effizienz hinterherlaufen müssen. Und Daten zeigen uns auf, wo wir Schwachstellen im System haben. Und dieses Live-Portal schafft halt auch einfach diese Transparenz in unsere Daten, dass der Kunde halt sieht, ach, gucke mal, ne, an der und der Ladestelle stehen wir wirklich 4 Stunden. Und ja, es gibt im Hamburger Hafen, gibt es nun mal Hafenschuppen, wo man für eine Teilladung 4 Stunden steht. Im Durchschnitt. Man steht da auch manchmal 6, manchmal geht es auch in 2, aber der Durchschnitt sind halt bei uns 4 Stunden. Und das ist natürlich heftig. Das sind aber Informationen, die der Kunde unbedingt braucht. Wenn er nämlich das nächste Mal überlegt, bei welchem Schuppen lasse ich denn auspacken, hat er diese Information, weiß er, naja, im Prinzip stimmt das, ne, der ist ja vielleicht nominell günstiger. Ja, aber was bekomme ich denn dafür? Ne? Was ist denn die Konsequenz aus diesem günstigen Preis? Ne? Der LKW steht 4 Stunden da. So, da muss man mal über Wartezeiten sprechen oder über teurere Nachlaufpreise, einfach weil man einkalkulieren muss, 4 Stunden pro Teilladung im Hamburger Hafen zu verbringen. Das ist natürlich was anderes. Wäre natürlich alles günstiger möglich, ne, wenn man dann halt innerhalb von 1 oder 2 Stunden beladen wird. Und diese Information ist wichtig. Oder wenn unser Kunde sich entweder mit seinem eigenen Lager, wenn es halt ein Industriekunde ist, oder aber mit seinem Kunden darüber unterhält, dass ja irgendwie die Frachtpreise und so hoch und ne. Wenn man dann halt aber auch hinschauen kann, ob nicht auch in diesem Verhältnis Verbesserungspotenzial ist, wie zum Beispiel, wir können ja gerne günstiger fahren, aber dann muss der LKW auch schneller als 5 Stunden entladen werden. Das kann nicht sein. Wir stehen einen halben Arbeitstag bei dir, nur damit das Auto leer wird. Ne? Das muss ja auch irgendwie finanziert werden, weil was viele Leute halt nicht verstehen ist, ne, ein LKW ist nichts anderes als eine Maschine, mit der was produziert wird. Ne. Wir produzieren damit eine Transportleistung, das heißt, wir fahren x Tonnen über y Kilometer mit dem LKW. Wenn der LKW rumsteht, produziert der keine Transportleistung. Und der LKW ist genauso wie jede Werkzeugmaschine in jeder Fabrik auf dieser Welt. Ne. BMW bekommt Schweiß Perlen auf der Stirn, wenn es einen Bandstillstand gibt, wenn dort Maschinen stillstehen. Ne, das kostet gleich horrend Geld. Das ist beim LKW genauso. Steht der still, ne, kostet das horrend Geld. Natürlich jetzt nicht im Vergleich zu einem BMW-Werk oder irgendein anderes Autowerk, ne, aber für den Unternehmer ist das richtig Kohle. Steht das Ding eine Stunde unnütz da, wird nicht be- oder entladen oder was, ne, kostet das dem richtig Geld, so am Ende des Monats. Und in Anbetracht des niedrigmargigen Branchenumfeldes, ne, tut das ganz schnell richtig weh. Das heißt also, an Wartezeiten gehen über kurz oder lang Fuhrunternehmen halt auch kaputt. Und das sind wichtige Informationen, die man teilen muss. Und da ist, glaube ich, dieses Live-Portal extrem geeignet dafür, weil wir dann halt diese Daten nicht nur einfach darstellen, sondern wir bereiten sie halt auf, bringen sie in einen gewissen Kontext und so hat der Kunde da dann auch entsprechend Zugriff drauf. Und andere Funktionen sind dann halt so Sachen, dass es Zulauflisten gibt, weil wir wollen ja schauen, dass sich halt entlang der gesamten Logistikkette die Effizienzen steigern lassen. Das heißt aber auch, dass es für die Lade- oder Entladestelle wichtig ist zu wissen, wann der LKW dann kommt. Also brauchen die eine Zulaufliste, um dann zu sehen, ah, guck mal, der Sitra-LKW, ne, der ist gut im Rennen, die Live-ETA sagt 11.35 Uhr. Ne? Dann weiß der, dass der also vor 11.35 Uhr niemanden an dieser Rampe irgendwie einplant muss, weil kein LKW da ist. Ne? Das macht so rum viel mehr Sinn, als zu sagen, naja gut, dann kriegt er halt einen Slot irgendwann zugeteilt. Ja, das hilft ja immer nur der einen Seite, ne? Aber eine Live-ETA hilft beiden Seiten. Die eine Seite kann sich halt flexibel darauf einstellen, ne? Weiß aber auch, dass er vorher niemanden da haben muss. Ne? Und das ist dann das, was sinnvoll ist im Vergleich jetzt zu irgendwelchen Slot-Lösungen. Andere Funktionen sind natürlich auch, dass wir regelmäßig so ein bisschen Neuigkeiten aus der Logistik dort halt auch zur Verfügung stellen wollen. Da sind wir jetzt halt auch gerade am Plan, wie wir das intern umgesetzt bekommen, aber Ziel soll es da halt auch klar sein, ne, zu zeigen, was gibt es eigentlich Neues, ne? Was sind so die Dinge, die uns gerade so bewegen, weil in so einer VUCA-Welt, in der wir leben, ne, also volatil, unsicher, komplex und ambiguitär, also mehrdeutig noch, ist das natürlich so, dass wir kaum Möglichkeiten haben, das zufriedenstellend zu handeln, ne? Aber eine der wichtigen Sachen ist, ne, da Klarheit schaffen, wo Klarheit besteht. Und das funktioniert nur über Kommunikation. Also wir müssen in der Logistik halt auch lernen, wieder mehr miteinander über bestimmte Dinge zu sprechen und da dann halt auch Dinge miteinander zu teilen, die vielleicht so ein bisschen außen vor sind im Moment. Weil im Moment die meisten Gespräche in den Dispositionen, ne, wo ist das Auto? Habt ihr schon geladen? Funktioniert das heute noch? Ne? Hat er die Papiere dabei? Ne? Hast du an den Zoll gedacht? Was auch immer. Ne? Aber das sind ja alles so Dinge, die brauchen wir ja eigentlich gar nicht besprechen, weil sie sind entweder irgendwo aufgeschrieben oder sie sind jetzt halt im Live-Portal verfügbar. Die Zeit, die wir dadurch gewinnen, ne, können wir dafür nutzen, um gemeinsam mal zu schauen, Mensch, was lief denn gestern nicht so richtig gut? Ne? Da hatten wir das und das Problem. Ne? Wie ist es von eurer Seite wahrgenommen worden? Und man fängt halt an, miteinander das eigene System zu verbessern. Ne? Und ich glaube, dass das vielen weiterhilft, weil wir da auf der einen Seite Effizienzen schaffen, auf der anderen Seite natürlich mehr Service bieten, um damit halt in Summe auch wettbewerbsfähiger zu werden. Weil die Leistung, die wir besser produzieren, ist ja auch die Leistung, die der Kunde besser entweder an seinen Kunden halt auch weitergeben kann oder aber der für die eigene Leistungserstellung dann immens wichtig ist. Also wie man dreht und wendet, bietet so ein Live-Portal natürlich da großartige Möglichkeiten, um miteinander halt diese Daten halt auch denn zu leben. Und ich meine, so ein Live-Tracking, das hat Alex ja auch schon gesagt, ne, das ist ja auch nichts Neues. Das gibt es ja nun auch schon seit Jahrzehnten. Aber die Art und Weise, wie das in Summe nachher gedacht wird, ne? Also eher ganzheitlich und eher halt auch sehr transparent, weil dafür müssen wir uns nicht schämen. Ne? Wir können ja auch nur die Informationen so verarbeiten, wie wir sie vorliegen haben. Und das soll der Kunde dann halt auch genau sehen. Ne? Und da gibt es nichts zu verstecken. Das finde ich halt schon wichtig. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Nutzen des Live-Portals, ne?
Ich wollte noch ganz kurz dazu nochmal ergänzen. Also flankiert wird das Ganze natürlich auch noch auf der anderen Seite durch die Fahrer-App, die natürlich auch mehr und mehr zum Einsatz kommt. Ne? Also so Dinge wie das Live-Tracking, das ist ja eben auch so ein Thema. Wie kriegt man das eigentlich hin, in so einem weit verzweigten Markt eigentlich nachher so ein Tracking auch sicherzustellen? Und unser Weg ist da eben jetzt dann die Fahrer-App so weiterzuentwickeln, dass wir über die Containerverkehre, wo wir es jetzt schon anbieten können, hinaus eben auch diese App entwickeln. Ne? Und das ist also das Live-Portal eben ein Baustein, in dem Fall von zweien, die eben gemeinsam diese Entwicklung dort bieten können. Und das ist sicherlich auch nochmal was hier dann an diesem ganzen Konzept auch neuartig ist.
Was ist der nächste Schritt?
Wie Alex schon sagte, ganz großes Steigerungspotenzial haben wir natürlich dadurch, wenn wir die Fahrer-App für alle Dienstleistungsbereiche öffnen können. Da sind wir gerade am Arbeiten. Da geht es halt darum, die Workflows anzupassen, weil der Arbeitsablauf für einen Containertransport unterscheidet sich dann doch sehr von dem von einer Teilladung oder von einer Expressfahrt. Und da sind wir gerade dran am Arbeiten. Ne? Wir wollen es dann halt auch noch weiter öffnen. Wir würden gerne mehr Feedback-Möglichkeiten auch für die Fahrer haben. Das ist natürlich auch eins der großen Probleme in der Logistik in den letzten Jahren gewesen. Von Jahr zu Jahr überschlugen sich die Meldungen, wie groß der Fahrermangel dann halt ist. Ne? 40.000, 50.000, 70.000 Fahrer fehlen in Deutschland. Und wenn man dann irgendwie Studien dazu liest und Befragungsergebnisse auswertet, dann stellt man halt fest, das geht den Fahrern in den allermeisten Fällen gar nicht um das Geld, sondern es geht um die mangelnde Wertschätzung und den fehlenden Respekt denen gegenüber. Und ich sag mal, das Thema Bezahlung, ja, die sind früher, glaube ich, wirklich extrem schlecht bezahlt worden. Ich glaube, dass das heute in vielen Bereichen deutlich besser geworden ist. Das höre ich auch aus unserem Netzwerk immer mehr, dass also die Löhne der Fahrer sich in den letzten 10 Jahren nun auch deutlich auf ein anderes Niveau bewegt haben, was ja auch sehr zu begrüßen ist. Jetzt haben wir nur das Problem, wie kriegen wir denn Respekt und Wertschätzung dem Fahrer halt vermittelt. Wir können sie ja vorleben, wir haben eine Fahrerlounge eingerichtet, hier können sich Fahrer dann auch bei uns frisch machen, die können sich da mal hinsetzen, die können ihre Papiere ordnen, die haben einen PC zur Verfügung mit Drucker, mit Kopierer, die Tageszeitungen liegen aus, also da kann man halt so auch mal seine Pause da irgendwie in Ruhe verbringen und sich da irgendwie dann auch so ein bisschen auf die nächste Tour auch vorbereiten in aller Ruhe, total gut. Ja, das können wir bei uns machen, aber wir haben ja nun wenig Einfluss auf das Ganze drumherum. Was wir aber machen können, ist das Feedback aufzunehmen, ne, und zuzuhören, und da wollen wir natürlich in dieser Fahrer-App halt auch eine Feedback-Funktion integriert haben, dass der Fahrer halt auch in der Lage ist, Rückmeldung zu geben. Wie war das da jetzt eigentlich an der Ladestelle? Weil wir können natürlich schon, sagen wir, objektiv mal beurteilen, ja, das hat so und so lange gedauert. Ja, das können wir schon tracken, das können wir jetzt schon erfassen. Ne? Aber die Frage ist ja, wie war der Umgang da? Ja, und was gibt es denn vielleicht auch so für Kinken, auf die man achten muss? So, ne? Dass wir da halt also auf der einen Seite uns Feedback holen, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen Lesson learned. Ne? Okay, die Ladestelle, da müssen wir auf die Sachen achten. Ne? Dass halt neue Fahrer nicht die gleichen Fehler machen, sondern man da halt dann auch einfach so ein bisschen gemeinschaftlich draus lernt. Und das soll die App natürlich auch beinhalten. Das heißt, diese App wird aufgebohrt werden müssen, und das wird natürlich einige Monate in Anspruch nehmen, bis wir dann halt so etwas umgesetzt werden. Das ist aber so der nächste Schritt. Dann sind wir halt aber auch in der Lage, wirklich sehr, sehr umfassend Daten zu liefern. Also mehr als jetzt, wo wir jetzt halt, sagen wir mal, sehr auf einer inhaltlichen Ebene sind mit Sendungsdaten oder sendungsbezogenen Daten, werden wir dann in der Lage sein, aber auch was zum Umgang miteinander zu sagen. Dann werden wir etwas sagen zur Komplexität. Ne? Auch das ist ja dann halt möglich, wenn wir halt feststellen, okay, es gibt halt Ladestellen, wo die Vorgänge, sagen wir mal, komplizierter sind als bei anderen. Ne? Das ist ja aber auch manchmal wichtig zu wissen und solche Dinge. Ne? Es geht halt also darum, jetzt den ersten Schritt gemacht zu haben und das jetzt weiter aufzubohren. Das werden so die nächsten Schritte sein. Auch die News aus der Logistik zu implementieren, das ist natürlich auch nicht so einfach, ne? Aber da halt auch einzuladen zur Kommunikation und halt die bereitgestellten Infos dann halt auch entsprechend zu nutzen. Das sind, glaube ich, so die nächsten Schritte.
Ja, absolut. Frage ist natürlich auch immer, Merlin hatte sie notiert, wie startet man eigentlich so eine ganze Geschichte? Und ich glaube, in diesem ganzen Zuge von was sind die nächsten Schritte, ist das vielleicht auch wert, das zu erwähnen. Also das ganze, Konzept kann man nicht mal sagen, aber so die Programmierung an und für sich, die kommt natürlich auch bei uns aus einer ganz partnerschaftlichen Zusammenarbeit. So, wir haben das System ja nicht selber entwickelt, sondern arbeiten da ganz eng mit der Firma Cargo Support zusammen, die Software bereitstellt. Und da ist es eben auch ganz wichtig, wie in allen Bereichen, dass man sich dort eben gemeinsam weiterentwickelt, Ideen reingibt und dort die Dinge, die von denen kommen, eben auch weiter verbessert durch Vorschläge. Und im Endeffekt ist es ja so, dass wir eben auch Kontakt zu den Nutzern nachher haben, noch stärker, und dann eben auch dieses Feedback letztendlich weitergeben. Also auch das ist wieder so ein Prozess, wo man eben das Feedback nutzt und die Erfahrungen nutzt, die man mit der Software sammelt, und dann eben mit seinem IT-Dienstleister dann eben daran weiterarbeitet, Verbesserungen anstößt, umsetzt, wieder testet und dann letztendlich zum Einsatz bringt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so das Vorgehen, Vorgehen, was wir da für uns gewählt haben. Ne? Und da sind wir, glaube ich, im Moment auch auf einem ganz, ganz guten Weg mit denen. Ja, dann, genau. haben wir jetzt eigentlich einen ganz guten Überblick bekommen, was so die Entwicklung des Live-Portals anbelangt. Es ist natürlich auch immer interessant, sich nochmal zu vergegenwärtigen, wo kommen wir eigentlich her, in welchem Kontext steht diese Entwicklung, die wir im Moment machen eigentlich. Denn es ist natürlich auch klar, dass, um das wieder von Merlin aufzugreifen, man kann nicht etwas verändern, ohne alles zu ändern. Die Einflüsse, die das Ganze auf unseren Arbeitsalltag hat, die sind eben auch tiefgreifend natürlich. Auch ein Portal für Kunden hat Änderungen für die Disponenten, bringt Änderungen für die Verwaltung und auch das alles muss koordiniert werden. Aber ich glaube, es ist mal ganz gut, wenn man sich dann wieder ins Gedächtnis ruft, wie hat das alles mal gestartet, was war eigentlich die Idee dahinter, warum machen wir das und was ist so unsere Vision, die wir nachher durch diese Veränderung umgesetzt haben wollen. Das war heute sehr schön, das mit euch nochmal zu eruieren, zu besprechen und nochmal auf den Punkt zu bringen und zusammenzutragen. Ja, danke euch beiden. Und dann freuen wir uns nächste Woche schon auf den nächsten Sitra Insight und zwar mit unserer lieben Kollegin Jessica Tipke aus der Verwaltung. Sie ist dort mit für das Palettenclearing verantwortlich und ist bei uns in der Belegschaft für ihren Musikgeschmack bekannt. Ich bin mal gespannt, was sie uns vielleicht zu dem Thema oder zu anderen Themen erzählen kann, weil Sitra Insights haben wir ja immer die Gelegenheit, nochmal über Themen zu sprechen, die einen dann bei Kollegen vielleicht dann doch überraschen, über die man sonst irgendwie noch nie gesprochen hat. Und da bin ich ganz gespannt, was dort aufkommen wird. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.